ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Dann hauen wir doch rein.
Jo, fangen wir gleich an. Dann kommen wir zu Fun and Games, aber erstmal irgendwie das Wort zum Sonntag.
Für alle, die den Witz nicht verstanden haben, heute ist Sonntag. Wir nehmen an einem Sonntag auf.
Ja.
Zur Abwechslung mal.
Ja. Also, anyway, ich fange mal an.
Ja.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC erstmal, damit wir mal die Niceties so abgehandelt haben.
Genau.
Wir haben gedacht, wir machen heute mal was Lustiges und beschäftigen uns mit Rezensionen. Jetzt sind Rezensionen für Autoren vielleicht nicht immer so lustig, das kommt so ein bisschen darauf an. Und um das so ein bisschen aufzulockern, haben wir uns überlegt, wir sagen halt gerade mal ein bisschen was dazu, Rezensionen aus Autorensicht. Was meinen wir so dazu? Was ist so unsere Erfahrung damit? Finden wir, dass Autoren Rezensionen zu ihren eigenen Büchern lesen sollten? Ja, nein, vielleicht. Und dann machen wir einfach für den Rest der Folge was furchtbar Lustiges und machen so quasi den Feldversuch zu Subjective Opinions are Subjective.
Aha.
Und lesen ein paar Ein-Sterne Bewertungen unserer Lieblingsbücher, was hervorragend lustig wird, glaube ich.
Oh ja.
Und als Gegenexperiment haben wir dann auch noch ein paar 5-Sterne-Reviews zu den Büchern, die wir gar nicht zu Ende lesen konnten. Also Leute, die sehr begeistert sind von Dingen, wo wir gedacht haben, nö, ist jetzt nicht so. Und so ein paar Fandom-Darlings habe ich nachher noch als Bonus-Content, wenn wir noch dazu kommen. Schauen wir mal.
Genau.
Ja, erstmal, ne, Rezensionen. Erzähl doch mal was dazu. Wie empfindest du das so persönlich? Liest du sowas gern? Ich meine, du hast jetzt natürlich durch das Drehbuch ja auch und auch durch die Fanfictions früher halt einiges an Feedback bekommen. Wie ist das so? Was sind so deine Gefühle in dieser Richtung?
Stimmt, ja. Ich dachte mir so gerade so, ich habe doch eigentlich, wann habe ich jemals Reviews gekriegt? Aber dann erinnerte ich mich daran, was wir für Fluten an Reviews, also Corinna und ich, für unsere Fanfictions an Fluten an Reviews gekriegt haben. Und meine Solo-Fanfictions haben auch die eine oder andere Review gekriegt. Ja, also ich habe da bisher eigentlich nur so positive Erfahrungen gemacht, weil halt das, was wir geschrieben haben, immer gut ankam, soweit.
Hm.
Und von daher sind meine Erfahrungen mit negativem Feedback oder mit Feedback, das so sagt, so ja, das war jetzt nicht so toll oder das hat mir nicht so gefallen, kenne ich halt vor allem aus dem Beta-Prozess. Und da ist es halt was, das man sich explizit gefragt hat.
Das ist wahr.
Ja, und ich würde sagen, dass man muss halt überlegen, was man will. Ich habe von Autoren gehört, die überhaupt keine Reviews lesen, weil es sie nur deprimiert. Weil es ja schon auch so ist, dass entweder Leute, die super begeistert sind, was sagen. Aber wenn man halt nicht wirklich Leute super begeistert, weil das Buch so mittelmäßig ist, so objektiv betrachtet, dann kriegt man halt vor allem Leute ab, die super angepisst sind.
Mhm.
Und hat dann halt, weil ne, die super Begeisterten und die super Angepissten sind im Allgemeinen, die sich äußern wollen, die dazwischen sind, denen es eigentlich egal ist, die haben nicht wirklich einen Grund, eine Review zu schreiben. Und ja, diese Selbstselektion kann einem dann als Autorin zum Verhängnis werden. Und von daher kann ich das auch verstehen, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und es ist ja auch egal.
Ja, also was ich daran interessant fand, ich hatte das gerade in der Vorbesprechung schon erzählt, wir hatten das Thema halt im Forum gerade erst. Das, was ich halt daran spannend fand, war, dass irgendwer meinte, er müsste jetzt aus diesem Mindset rauskommen, vom Beta-Leser zum Rezensenten. So diese Schwierigkeit zu akzeptieren, dass das Ding irgendwann fertig ist.
Aha.
Und dass das Feedback, das jetzt noch kommt, Feedback ist, mit dem man einfach leben muss. Das kann ich schon auch bis zum gewissen Grad kann ich das nachvollziehen. Ich meine, wenn man halt so mit Beta-Lesern schon viel zusammengearbeitet hat und dann das auch mehrere Runden gemacht hat und so. Also für mich zumindest ist es an irgendeinem Punkt, das Ding ist jetzt einfach so, wie ich das haben will. Und meistens ist es auch so, dass ich für die letzten Beta-Runden, also zumindest ist es mir noch nie so passiert, dass irgendwer auf der letzten Beta-Runde gesagt hat, so, boah, das ist immer noch Kacke. Das ist immer noch gequirlte Scheiße. Von daher nimmt man halt so ein paar positive Stimmen ja auch mit. Und wenn dann halt noch jemand kommt und sagt, also zum Beispiel bei der Versammlung war es jetzt so, da war meine erste Rezension war eine 4-Sterne-Rezension und die Rezensentin war auch noch so nett, mir zu sagen, warum sie halt einen Stern abgezogen hat. Und das war halt, für sie waren das halt irgendwie so Spannungsaufbau und halt so diverse Kleinigkeiten, wo sie halt meinte, das war ihr halt nicht Krimi-esk genug, sage ich jetzt einfach mal, für einen Krimi. Und das war für mich halt insofern völlig in Ordnung, als dass ich dachte, ja, weiß ich, das ist Absicht, das ist so. Also es war völlig in Ordnung, dass ihr das nicht gefallen hat, aber es war für mich jetzt halt nicht so, dass ich dachte, jetzt muss ich wieder hingehen und wieder halt irgendwie so eine neue Überarbeitung starten, weil dieser eine Leser fand das jetzt so und so. Weil die Sache ist ja, es wird bis ans Ende aller Zeiten irgendwer irgendwas anmerken. Und irgendwann muss man halt das Mindset von der Beta-Lesung einfach hinter sich lassen. Ich meine, es ist natürlich hart. Ich glaube, dass der Fall, wo wir uns da im Forum drüber unterhielten, da meinte irgendwer, ja, er hätte jetzt seine Leserunde gemacht und die erste Reaktion wäre halt so ein kommentarloser Einstern gewesen. Das ist natürlich hart. Das tut weh. Weil da weiß man auch nicht, war das jetzt ein Versehen? Ist er einfach auf irgendeinen Knopf gekommen und das war irgendwie überhaupt nicht gewollt? Oder war das halt irgendwie einfach nur nicht sein Ding? Fand er den Stil blöd? Kam er nicht rein in die Geschichte? Was ist da passiert? Wenn man so gar keinen Kommentar hinterlässt, ist das halt, ich meine, wenn es die 95.000. Rückmeldung ist, ist es dir wahrscheinlich auch egal. Aber wenn es die erste Rückmeldung ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon ziemlich zwiebelt.
Andererseits denke ich mir, wenn man keinen Kommentar dazu kriegt, sondern nur so diesen einen Stern, kann man den ja sehr weiträumig interpretieren und sich sagen so, okay, da hat wohl jemand was ganz anderes erwartet und das sagt jetzt nichts über das Buch aus, sondern nur über die Erwartung, weil wenn er das Buch so richtig scheiße gefunden hätte und sich irgendwie drüber aufgeregt hat und sich denkt so, boah, ist das ein Mist, hätte er das vielleicht geschrieben. Obwohl, vielleicht müsste er dann ein Arschloch sein, weil das in so einer Leserunde so auf die Kacke zu hauen ist vielleicht auch nicht so, keine Ahnung.
Nee, aber weiß ich nicht. Aber
ja, aber halt ich kann auch nachvollziehen, dass sowas wehtut.
Ne, also da konnte ich nachvollziehen, dass man halt sagt so, ja, nee, okay, jetzt möchte ich erstmal die nächsten paar Wochen keine Rezensionen mehr lesen. Okay, gut. So, diese Erfahrung habe ich halt auch noch nicht gemacht. Es war halt bisher immer nur so, ja, ich habe irgendwie einen Punkt abgezogen oder so, weil diese jene Dinge hätte ich halt irgendwie gerne anders gelöst gesehen, wo ich dann gedacht habe, ja, das darfst du so sehen wollen. Ich wollte das aber nicht so schreiben, sind wir beide cool.
Ja.
Ne, also von daher, ich glaube, wenn es halt irgendwann, ich glaube, das ist halt, ich glaube auch, die Dosis macht irgendwie das Gift, weil also die Bücher, die wir nachher besprechen, die sind halt größtenteils auch sehr berühmt und ist Klassiker und haben 5 Millionen Reviews und so. Und ja, es ist halt auch einfach, und das ist eben mit Rezensionen auch so, je mehr Leute dein Buch lesen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es vielen Leuten nicht gefällt. Das ist einfach Statistik. Da kann man nichts dran ändern, weil was gut und schlecht und innovativ und abgelutscht und das kommt, da kommen wir gleich noch zu. Das ist halt so unfassbar schrecklich subjektiv, dass man da nie hintersteigen wird. Manche Leute hassen Bücher im Präsens, andere Leute hassen es, wenn ein Satz mit einem Substantiv anfängt. Keine Ahnung.
Ich hasse Plot-Twists.
Ja, ne, andere Leute wollen halt lieber ihren Spannungsaufbau und wollen halt lieber einen großen Twist am Ende. Ich jetzt nicht so. Deswegen schreibe ich keinen. Wenn man den dann gerne gelesen hätte, kann ich verstehen, dass man deswegen einen Punkt abzieht. Das ist völlig in Ordnung, weil das ist halt nichts, was jetzt mich persönlich irgendwie... Ich glaube, das Problem ist immer, wenn die Leute persönlich werden. Also ich habe so ein paar Reviews gelesen zu den Büchern, die wir jetzt gleich besprechen. Da dachte ich mir so, yo, du kannst gerne irgendwas doof finden. Du kannst auch gerne anmerken, dass du nicht verstehen kannst, warum viele andere Leute das gut finden. Aber du kannst das tatsächlich machen, ohne die Leute, die das gut finden, zu beleidigen und ohne den Autor zu beleidigen. Das ist tatsächlich möglich, tun aber nicht alle. Also von daher ist es halt immer so, klar, wenn du persönlich angegangen wirst, dann ist es schwierig, das nicht persönlich zu nehmen. Aber das ist jetzt so ein Worst-Case-Szenario. Von daher wäre mir das auch noch nicht untergekommen, tatsächlich. Ich muss auf meinen Kopf klopfen, weil ich kein Holz in der Nähe habe. Aber ja, fangen wir doch einfach mal an. Lies uns doch mal ein paar Ein-Sterne-Bewertungen oder erzähl uns mal, was war deine Erfahrung mit den Ein-Sterne-Bewertungen von Dracula? Weil das ist, glaube ich, so der größte Klassiker, den wir auf unserer Bücherliste haben, der wahrscheinlich auch 95.000 Millionen Reviews hat.
Der hat über 800.000 Reviews.
Auf
Goodreads.
Ja, gut. Da war also, ich nämlich drauf.
Also ich habe auf Lovely Books zuerst geguckt, aber da sind irgendwie nicht so viele.
Nee, also ich habe jetzt für die Bücher, weil wir halt auch viele englischsprachige, also zumindest im Original englischsprachige Bücher auf unserer Liste haben, habe ich jetzt auch bei Goodreads geguckt. Von daher, also es ist halt einfach eine größere Plattform. Aber macht ja auch nichts. Erzähl uns was über Ein-Sterne-Reviews von Dracula.
Also, Dracula. Die ersten zwei Rezensionen, die ich gefunden habe, fand ich gleich wunderschön, weil die erste sagte, in diesem Buch, da sind viel zu viele Details, das ist auch so unrealistisch, niemand schreibt so detailliert Tagebuch und dadurch wird das viel, viel zu langatmig, ich habe mich so gelangweilt. Und die nächste Review sagte, in diesem Buch, da sind mir viel zu wenig Details, das ist viel zu kurz erzählt, ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie was gefehlt hat, ich hätte mir da mehr Ausschmückung gewünscht. Ich dachte so, die möchte ich gerne mal in einen Raum setzen, dass sie sich miteinander unterhalten. Das ist so dieses Phänomen, hast du das gleiche Buch gelesen? Und so meine, also ich fand es von den Details her, fand ich das Buch genau richtig. Das war, hat mir gepasst.
Ich habe es auch nicht so empfunden, als wäre es irgendwie unrealistisch, dass Leute so detailliert Tagebuch schreiben, weil ich meine, das ist ja kein SMS-Roman, das ist ein Briefroman aus einer Zeit, in der Leute halt wirklich lang und ausschweifend und ständig an andere Menschen Briefe geschrieben haben und halt ihre Memoiren verfasst haben und keine Ahnung was getan haben. Also ich
bin ja auch schon mal, manchmal ruiniert mir ja so der mangelnde Realismus so ein Buch, dass man sich auch bei Ich-Erzählern irgendwie so fragt, so, ja, wem erzählt er das eigentlich? Aber das ist sowas, da kommt man halt drüber, wenn einen das sonstige Konzept überzeugt. Oder ich komme da drüber, wenn mich das sonstige Konzept überzeugt. Und so, das ist irgendwie so, das war auch eine Review, so, ja, nee, das ist so langweilig, da geht's ja irgendwie nur drum, dass Mida irgendwie darüber erzählt, dass irgendwie Lucy komische Sachen macht und wen interessiert denn das? Und ich so, mich. Weil ich mag jeden einzelnen, also praktisch jeden einzelnen Charakter in diesem Buch mag ich. Für mich ist das so irgendwie, weil eine weitere Kritik war auch so, hey, das Buch ist überhaupt nicht unheimlich, das ist nicht gruselig, Dracula kommt viel zu selten vor. kann ich auch nachvollziehen, weil das Buch ist aus heutiger Perspektive, ist das nicht gruselig und Dracula sieht man irgendwie nur sehr selten, der kommt nicht ein einziges Mal wirklich persönlich zu Wort, man sieht nicht seine Perspektive. Und ich lese dieses Buch halt so ein bisschen wie irgendwie so Scooby-Doo. Weißt du, und die nette Gruppe von Freunden, die sich alle total lieb haben und die da irgendwie so mit diesem Mysterium und mit ihren eigenen Gefühlen so ein bisschen rumbetteln und die irgendwie total niedlich sind. Und das ist so die Freude und das Glück, das ich aus diesem Buch ziehe. Und wenn man halt so einen düsteren Horrorklassiker erwartet, dann ist man halt einfach irgendwie 100 Jahre zu spät dran, weil das zu der heutigen Zeit ist das halt, wird das halt einfach nicht mehr so empfunden. So ist das halt.
Ich fand es tatsächlich allerdings faszinierend, dass Dracula halt keine eigene Person in dieser Geschichte ist, weil ich halt fand, dadurch, dass man halt viele verschiedene Schlaglichter auf ihn bekommt, erhöht das quasi sein Mysterium, anstatt dass es halt irgendwie dem entgegenwirkt.
Es erhöht das Mysterium und das ist halt was, wenn du gerne so ein unbekanntes Böses haben möchtest. Aber ich denke, dass vor allem so in der heutigen Zeit, wo halt auch dem Bösewicht und so, ne, sympathetic Vampire und sowas, das sind wir halt gewohnt, dass wir irgendwie Louise Perspektive haben und Lestats Perspektive und alles. Und Vampire Diaries ist ja auch, da geht's ja auch drum, wie geht's den Vampiren, was wollen die, was und so. Und mit dieser Erwartung geht man halt auch an Dracula ran, aber das war halt nicht wirklich Bram Stokers Interesse und das ist nicht die Absicht von diesem Buch. Und ich lese sehr gerne, das muss ich noch machen. Ich lese gerade im Moment, lese ich wieder so ein bisschen Phantom der Oper Fanfiction, bereue es gerade schon wieder ein bisschen, weil manche Leute interpretieren dieses Buch in einer Weise, die mir wehtut und die mich traurig macht. Und dann denke ich wieder, warum? Und dann musste ich erst noch mal so ein bisschen Fluff lesen und so, um mich wieder zu beruhigen. Aber Dracula-Fanfiction, wo es irgendwie um Dracula als Charakter geht und diese Sachen, super gerne lesen. Wenn mir jemand was empfehlen kann, immer her damit. Okay. Aber ja. Naja, das ist halt in dem Originalbuch geht's halt mehr um die menschliche Cast. So. Dann, nächste Review war, ja, die erste Hälfte ist zu langweilig, aber danach wird's besser. Und dann die Review, die erste Hälfte fand ich total großartig, aber dann geht's irgendwann steil bergab und wird blutleer.
Uhu.
Und ich muss sagen, ich stimme beiden Reviews so ein bisschen zu, weil Dracula war für mich so ein Zweitlesebuch. Also beim ersten Mal war ich auch enttäuscht. Ich fand so den Anfang von Jonathans Tagebucheinträgen fand ich so ein bisschen langweilig, weil es da irgendwie nur drum geht, wie irgendwie die Leute in Böhmen angezogen sind und was er denn für Paprikahändel gegessen hat und so. Dann fand ich es sehr cool, weil so sei diese unterschwellig homoerotische Gefangener im Haus von Dracula, der irgendwie, wo man nicht so weiß, das kitzelt was. Da ist mein Geschmack getroffen. Und dann ging es halt irgendwann, wo sie in die Abbey einbrechen und da rumgucken, dachte ich mir so, nee, das finde ich jetzt also lang. Also ich fand den Anfang fand ich langweilig und ganz das Ende fand ich langweilig. Aber dann beim zweiten Mal lesen fand ich den Anfang auch total super, wo Jonathan halt einfach nur so sein Tagebuch schreibt, weil ich kannte Jonathan da schon und ich mochte Jonathan und wusste, was mit ihm passiert und so. Und das war halt irgendwie so der kleine, süße Jonathan, von dem wir wissen, dass er später, ach, so arm und klein und mitgenommen ist. Und da kann man sich irgendwie schon drauf freuen, dass der arme Kerl dann so durch die Mangel gedreht wird und irgendwie, das fand ich irgendwie schön. Und ja, das ist halt, ich kann verstehen, dass man das Buch beim ersten Mal nicht so geil findet, aber beim zweiten Mal, ja, das war so, also es hat mir auch wieder so eine Review, wo ich mir so denke, ne, weil auch bei den ersten, so dass jemand sagt, ah, zu viele Details, zu wenig Details, kann ich verstehen. Wenn man sich mehr erhofft über Dracula, sind da zu wenig Details. Wenn man eigentlich Action will, sind zu viele Details. Mhm. Ne? Nee. Dann eine weitere Review hat sich darüber beschwert, dass alle über Lucy und Mina am Rumsabbern sind und die Herren ihnen irgendwie so immer nur zu Füßen liegen und alle wollen Lucy heiraten. Alle wollen Lucy heiraten. Und es ist tatsächlich so, dass irgendwie Van Helsing der einzige männliche Charakter ist, der Lucy und Jonathan natürlich, sind die einzigen beiden männlichen Charaktere, die zu Wort kommen, Lucy aber keinen Heiratsantrag machen. Und ich kann nicht verstehen, aber ich habe mir das halt, für mich ist das halt so diese Freundesgruppe, wo so die eine heiße Braut drin ist und man weiß, ne, oder zwei heiße Bräute drin sind und man weiß, die eine ist mit Jonathan schon, die sind schon verlobt, die ist vergeben, da macht man nichts dran. Aber dann ist ja dieses andere Mädel und alles andere sind irgendwie so in sie verknallt und wollen irgendwie mit ihr gehen. Und zu dieser Zeit damals war das ja halt so, dass man nicht hinging und sagt, so, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Oder hey, wollen wir, wie wär's mit so einem kleinen Hookup? Hey, so. Sondern wenn du auf eine Frau gestanden hast, bist du hingegangen und hast gefragt, ob sie dich heiratet, damit dann irgendwie...
Ich fand das auch eigentlich so possierlich, weil es war halt irgendwie so eine Abfolge von... Ja, nee, danke, aber nee, und dich auch ja, nicht.
Ich fand das
war wie eine Folge von Friends.
Ja, vor allem, ich fand das so süß, weil das ist halt so, Lucy sagt so, oh, ich hab die so gern und es tut mir so leid, dass ich Nein sagen muss, weil ich in den Typen, dessen Namen ich immer vergesse, so verliebt bin und er hat mich schon gefragt und ich habe schon zugesagt und es tut mir so, du bist so ein wunderbarer Mann, es tut mir so leid. Und der Mann dann so, mein Herz ist gebrochen, aber ich akzeptiere das. Ich hoffe, dass du glücklich bist. Und danach sind sie alle immer noch Freunde. Das ist revolutionär. Das ist es, was mich am meisten daran begeistert, dass Lucy so sagt, so, ich mag euch total gerne, aber ne, ich möchte Freunde sein mit euch und habe diesen anderen Typen, den ich heiraten möchte. Und die sagen, okay, yeah, sind wir Freunde. Das ist da, und ja, das habe ich halt irgendwie mitgenommen. Und so hat sich mir das halt irgendwie auch dargestellt. Weil das ist nicht mehr so wie so heute, so ja, wir sind jetzt irgendwie seit 3 Jahren zusammen, wollen wir nicht mal irgendwie heiraten. Sondern ja, das ist wie dieser Zettel, ja, nein, vielleicht. Und von daher hat mich das...
Der einen Review, wo er sagte, er würde lieber nochmal Frankenstein lesen.
Ja, und er sagte das, ne? Er sagte das, weil er mochte Frankenstein.
Ich habe zuerst von mir auf andere geschlossen und dachte halt irgendwie so, aua, das ist aber eine harsche Kritik. Und dann schriebst du mir dazu, ach nee, der mochte Frankenstein.
Okay. Ja, ich finde, das macht es irgendwie fast noch schlimmer.
Aber auch da, ne, ich meine, es gibt Leute, die Frankenstein mögen und Dracula nicht mögen. Mir ist es persönlich nicht einsichtig, wie das funktioniert, aber ja, es ist halt, ne, jeder darf das so.
Die allerschönste, Ein-Sterne-Review zu Dracula, die ich gelesen habe, endete dann irgendwie oder kulminierte in dem Ausruf, oh, die Tugend von Männlichkeit, der Horror weiblicher Fleischlichkeit, das ständige Weinen, die ausdrucksstarken Nasenlöcher.
Stimmt, die expressive nostrils.
Genau, the constant weeping. Irgendwie hat mich diese drei Worte, the constant weeping, das hat mich so zum Lachen gebracht. Und es ist halt, es steht halt, und immer mit Ausrufezeichen. Das war so, ich habe mich so gefreut über diese.
Und ja.
Ja, es ist halt.
Ich meine, ich kann mich aktiv nicht erinnern, was mit den Nasenflügeln ausgedrückt wird in dem Buch. Also mir fällt jetzt akut keine Beschreibung ein, in der das, also ich erinnere mich nicht so. Mhm. Ich möchte nicht bestreiten, dass es das gibt, aber ich erinnere mich nicht. Aber ich meine, ja, damals durften halt Männer wie Frauen halt sehr oft weinen. Ich meine, das ist
ich
doch.
Ich fand das. Ne, das ist so in unserem heutigen so Alpha-Männchen, Ding, wo irgendwie der starke Mann so bladibla, ich fand das einfach schön, dass Jonathan dann einfach mal anfängt zu weinen. Und ja. der tolle Amerikaner, der irgendwie von Lucy einen Korb kriegt, der auch irgendwie so ein Tränchen verdrücken muss und so. Das fand ich total schön, dass die Männer in dieser Story so feminin irgendwie rüberkommen nach heutigem Maßstab. Und ich meine, es gibt ein paar so sexistische Stellen in diesem Buch drin, natürlich. Das wäre auch verwunderlich, wenn das zu dieser Zeit nicht wäre. Es ist nicht so krass, wie es in anderen Büchern war. Also ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass Bram Stoker, obwohl er ja bekannterweise von Frauen jetzt nicht so erotisch angezogen war, hat man schon gemerkt,
Vielleicht gerade deswegen, keine Ahnung.
Aber er auf jeden Fall Frauen zu schätzen wusste und feminine Stärke zu schätzen wusste, Mina Harker ist auf jeden Fall eine Heldin dieser Geschichte. Und natürlich werden auch die starken, mutigen Männer irgendwie gepriesen, die versuchen, Mina zu beschützen und die versuchen, Lucy zu beschützen und so dieses, ne, Beschützerinstinkt und wir müssen sie retten und alles. Aber es geht halt nicht, beziehungsweise, ne, Mina ist, glaube ich, an mehreren Stellen so ein bisschen angepisst, dass sie nicht mitgehen darf. Aber wenn sie dann diejenige ist, die anführen kann und die das Wissen und die Macht in dieser Situation hat, weil sie eben diese Verbindung mit Dracula hat und das Werkzeug ist, um ihn zu vernichten, folgen sie ihr und hören auf sie und also das ist nicht zum Ausschluss von Minas Agency und Minas Fähigkeit, die Führung in der Geschichte zu übernehmen und so. Also daher hat mich das jetzt nicht so mega gestört. Und was ich halt auch sehr schön fand, war, dass Lucy ist halt auch so eine, die ist halt sehr begehrt und so, aber sie ist halt, sie hat ihren Typen. Und den liebt sie und sie hat ihre Freunde und die mag sie und sie macht nicht irgendwie rum. Weil in modernen Horrorfilmen und Horrorstories ist das ja oft so, dass du weißt, okay, die hatte Sex, die stirbt gleich. Ne, weil die Leute, die ficken und die Leute, die nicht weiß sind, die haben super schlechte Überlebenschancen. Und die tugendhaften überleben halt, die Tugendhaften sind gegen das Böse so ein bisschen immun und so. Und Lucy ist aber tugendhaft und wird aber halt trotzdem von Dracula übernommen, halt nicht als Strafe für ihre mangelnde Tugendhaftigkeit, sondern weil Dracula halt das allvernichtende Böse ist. Das, so. Aber dieser Kontrast zum Modernen hat mir so ein bisschen gefallen, dass es halt nicht eine Strafe für Lucy ist, weil es werden so oft hübsche, begehrte Frauen bestraft dafür, dass sie Spaß daran haben, wie hübsch und begehrt sie sind und die irgendwie. Und das ist halt nicht so. Und dieses The Horror Female Canality, der Horror weiblicher Fleischlichkeit, kam jetzt für mich da auch nicht so mega.
Geht es nicht eher so um Draculas Bräute irgendwie?
Draculas Bräute, ja. Und ich meine, es gibt diese Szene, wo sie Lucy im Grab auf sie warten und sie dann irgendwie sich so an die Leute ranmacht und so Interesse an Sex hat. Aber
das ist halt so ein bisschen so dieses, ne, das Enthemmte des Vampirs an sich, das natürlich heutzutage so ein bisschen merkwürdig wirkt, aber halt für die Viktorianer noch funktioniert hat, ne?
Mhm. Ja, und es hat sich für mich jetzt nicht so angefühlt, als wäre da so ein genereller Ablehnung von weiblicher Sexualität in diesem Buch. Es war halt, also was mein Gefühl war, dass es die Leute schockiert hat, dass es so out of character für Lucy war. Dass da jemand ankommt, den sie als ganz anders kennen und als irgendwie so die kleine Schwester. Na okay, man will vielleicht sich Lucy, wenn man sie heiraten wollte, nicht als kleine Schwester vorstellen. Aber das ist halt dieser Kontrast so kam das für mich rüber. Und es ist ja auch so, dass Dracula, gut, der kommt jetzt nicht so viel zu Wort, aber er ist ja derjenige, der das verbreitet. Und er ist ja die männliche Lust ist ja irgendwie die Saat des Bösen.
Ich hatte das jetzt auch immer eher so als Gesellschaftskritik verstanden. Da kommen wir halt auch wieder so ein bisschen dazu, wie man halt Dinge so unterschiedlich lesen kann, dass man halt am Ende irgendwie denkt, man hat ein anderes Buch gelesen. Ne, weil für mich war halt irgendwie diese viktorianische Faszination des Vampirmythos, die ja immer so ein bisschen was damit zu tun hat, dass man eben diese ganzen furchtbar repressiven sozialen Standards halt hinter sich lassen kann und halt Dinge ausleben kann, die man vielleicht vorher unterdrücken musste, war jetzt für mich eher so eine Kritik an der Gesellschaft und nicht eine Kritik an der Frau. So, aber... Ja, wie gesagt,
was
bei der Hexe von Paris dazu, weil es gibt halt Dinge, die kann man halt unfassbar unterschiedlich lesen. Das ist, ja.
Ja, wobei ich sagen würde, wenn Bram Stoker die Verkniffenheit der viktorianischen Zeit hätte kritisieren wollen, dann hätte er nicht die Lust und Grenzüberschreitung zu der Eigenschaft des Bösen gemacht.
Nein,
klar. Dann wirst du von Dracula gebissen und wirst auf einmal so total freudlos und willst irgendwie, sitzt nur da und bist total langweilig und so. Oh, das wär's ja auch noch. Das könnte man auch noch so schreiben, dass der Vampir einem wirklich das Leben aus dem Leib saugt und man total uninspiriert und halt viktorianisch wird.
Ist ja auch mal ein Fanfiction-Ansatz, ne?
Wobei The House of the Vampire, da ist es im Grunde ein bisschen vielleicht so. Aber ja. Okay. Das waren so die Ein-Sterne-Reviews zu Dracula.
Ja, ich habe natürlich auch gedacht, ich gehe zuerst mal dahin, wo es am meisten wehtut, ne? Und habe mir gedacht, so hier, mein favorite book of all time ist ja eigentlich Die Hexe von Paris. Es gibt nicht so viele negative Reviews, einfach nur, weil dieses Buch halt schon was älter ist und nicht so viele Leute das kennen. Aber ja, ich fand es halt insofern ganz lustig, als dass halt sehr viele Dinge dabei waren, dass eigentlich ausschließlich Dinge dabei waren, wo ich dachte, ja, das ist so. Das ist aber kein Grund dafür, einen Stern zu vergeben. Aber gut, anscheinend schon. Also es waren viele Leute, die sich darüber beschwert haben, dass es historisch nicht korrekt ist.
Da hatten wir ja schon so eine ganze Podcast-Folge zu gemacht.
Genau, da müssen wir uns noch mal zu unserer Podcast-Folge Geschichte schreiben, ne, zurückverlinken. Weil, ja, also das fängt schon damit an, dass die Hauptfigur fiktiv ist und ihre Familie fiktiv und ihre Diener und alles Mögliche. Und das findet halt nur so vor einem Wandteppich aus lose gewebten historischen Tatsachen statt. Ich fand das geil. Andere Leute wollen das anscheinend nicht. Andere Leute wollen anscheinend eine Romanversion eines Sachbuchs lesen. Die finde ich meistens ganz schrecklich. Aber dann gab es halt sehr viele Leute, was vielleicht an Goodreads liegen kann, die meinten, der Satanismus hätte sie so gestört, dass sie nicht weiterlesen konnten. Okay. Und ich dachte, ja... Gut, wenn das natürlich mit deinen christlichen Moralvorstellungen kollidiert, dass du so ein Buch liest, dann ist das natürlich schlecht. Ich meine, es gab auch Leute, die meinten, nee, sie konnten das halt nicht ertragen, weiterzulesen in dem Moment, wo es halt um Abtreibung ging und so.
Aha.
Ne? Ja.
Okay.
Fair. Ist einfach so, wenn das Thema halt etwas ist, mit dem man persönlich Probleme hat, ja, sollte man dieses Buch nicht lesen. Also es ist jetzt nicht so, als würde da irgendeine politische Stellung dazu bezogen, dass ich mich irgendwie erinnern könnte. Aber es kommt halt vor. Und dann gab es halt unfassbar viele Reviews und das fand ich total witzig, die halt meinten, oh, das ist so kompliziert geschrieben und der Anfang ist so langweilig und langatmig und da kommen so viele Charaktere vor, ich kann die nicht auseinanderhalten, wo ich mir dachte, eigentlich kommen am Anfang so 5, 6, 7, 8 Charaktere vor, die ich jetzt benennen könnte. Okay, gut. Was ich aber besonders schön fand, war so, oh, ich finde das so schrecklich, das ist alles so furchtbar zynisch und diese Leute sind alle so furchtbar zynisch und die Leute, die an der Macht sind, dürfen quasi alles und die Leute, die nichts haben, dürfen nichts und das ist so furchtbar zynisch und das erinnert mich an unsere Realpolitik und deswegen kann ich das nicht lesen, wo ich mir dachte, du hast gerade alles zusammengefasst, was ich an diesem Buch liebe, vielen Dank.
Ja, der zynische Sarkasmus oder sarkastische Zynismus von, wie heißt die, Genevieve? Genevieve ist einfach sehr schön. Das hat mir auch, ich meine, es ist schon was länger her, dass ich dieses Buch gelesen habe, aber das ist so was als Gefühl so mir geblieben ist, dass es eine unglaublich sarkastische Perspektive ist.
Ja, und ich meine, du hast natürlich auch ihre Perspektive, die halt sehr, sie ist halt eine sehr zynische Person und es ist ja in der Ich-Perspektive geschrieben, das heißt, also, ne, normaler, also, das kommt halt, aber halt auch die anderen, ne, ich meine, halt irgendwie Brissac ist halt auch so der typische Zyniker und deswegen fand ich diese Romance auch so toll, weil die ist halt so furchtbar unfluffig, sondern halt so zwei wirklich total von der Welt enttäuschte Zyniker, die sich halt ineinander vergucken und ich fand das total toll. Und ja, aber wie gesagt, subjektive Meinungen sind subjektiv. Ich fand das total toll und sehr erfrischend zu lesen und anscheinend war es halt für viele Leute ein Grund, das mit einem Stern zu bewerten, weil sie halt diese zynische Sicht auf Machtstrukturen und historische Zusammenhänge halt irgendwie unpassend oder einfach nur abtörend fanden und ich halt dachte, ja, so kann es gehen, ne? So ein Mensch, der halt quasi alles zusammenfasst, was mir an einem Buch gefallen hat und dann sagt, fand ich scheiße, ein Stern. Fasst irgendwie so ein bisschen all das zusammen, was so meine persönliche Überzeugung zur Wirkungsweise von Reviews ist. Also ich glaube auch, selbst wenn ich für meinen eigenen Kram irgendwann mal 1-Sterne-Reviews kriegen sollte, dann werde ich mich an diesen Moment erinnern, in dem ich dachte, alles, was ich an diesem Buch mochte, hasst er, okay. Und dann werde ich mir denken, ja, so ist das Leben. Menschen sind halt unterschiedlich.
Yep.
Dann mach doch mal das letzte Einhorn. Da hattest du mir ja auch schon was erzählt von gestern.
Ah, wir machen das letzte Einhorn als nächstes. Okay. So ein nettes, possierliches, hübsches, kleines Buch. Und die Ein-Sterne-Review war so, ja, zu wenig Charakterentwicklung, zu viel Beschreibung, zu wenig Plot. Und dann sagt jemand, dieses Buch wurde mit Tolkien verglichen, das ist aber viel schlechter, unfassbar. Ich also dachte so, interessant.
Okay.
Weil ich bin anderer Meinung. Weil someone compared this to Tolkien. Unbelievable.
Ja, finde ich auch, aber anders als du meinst.
Genau, ja.
Wäre, glaube ich, auch ein bisschen, also ich meine, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, weil meistens meinen die Leute damit ja was Nettes, aber ich glaube, ich müsste, wenn man nicht mit Tolkien vergleichen würde an irgendeinem Punkt meines Lebens, wäre ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen, hätte ich so den Impuls, so ein bisschen beleidigt zu sein. Das klingt jetzt wahrscheinlich wie der Gipfel der Arroganz, aber... Aber wäre so. Es ist leider einfach so. Ich finde dein Schreibstil einfach grauenvoll.
Ja, ich fand, also ich hab Tolkien auch nicht mit wirklicher Begeisterung gelesen, auch weil sein Interesse halt ganz woanders liegt als meins. Und entsprechend ist halt, das ist nicht wie Tolkien für mich, ah, okay, das könnte mir gefallen. für andere Leute ist es halt ein, so ein Ausschlusskriterium, weil sie Tolkien mögen, ja. Naja, dann ging es darum, dass die Charaktere flach sind und alles über sie wird einfach gesagt und da ist überhaupt kein Mystery. Und zu diesem ganzen Ding, ne, zu wenig Charakter, zu viel Beschreibung, zu wenig Plot, muss ich sagen, ja, die Charaktere entwickeln sich nicht sonderlich viel. Und ja, es passiert auch nicht wirklich viel. Und entsprechend ist viel Beschreibung von Dingen, die sind, und weniger Beschreibung von Dingen, die passieren. So, das letzte Einhorn ist so an der Grenze zwischen Situation und Story. Ne, weil es gibt Geschichten, die sind mehr so Situationsbeschreibung, wo sich halt nicht wirklich viel entwickelt, sondern man einfach nur sieht, wie die Leute sind, was sie sind und tun, was sie tun, ohne jetzt, ne, natürlich, das Einhorn hat ein Ziel und Schmendrick hat ein Ziel und so. Aber das ist halt, es ist halt mehr so eine Reisegeschichte, so ein Roadtrip, und dann sind sie am Schloss und dann wird halt dieses Schloss beschrieben. Aber ich mag halt die Charaktere total gerne so, wie sie sind. Daher stört es mich nicht, dass sie sich nicht so viel entwickeln. Weil Schmendrick ist so ein, ich mag Schmendrick so gerne. Und so, wenn dann seine Hintergrundgeschichte erzählt wird und dass er irgendwie unsterblich ist und er ist so schlecht, er ist so unglaublich schlecht beim Zaubern, dass es bedeuten muss, dass er ein extrem großes Talent hat. Weil niemand ist von alleine so schlecht. Da muss mehr dahinter stecken. Und das, ich fand das einfach so schön. Und ja, von daher, ja, stimmt. All diese Dinge stimmen, aber sie haben mich nicht gestört. Und es ist halt keine Mystery-Geschichte. Deshalb gibt es da auch kein Mystery. Und es ist ziemlich auch an Kinder gerichtet, diese Geschichte. Deshalb wird einem halt viel gesagt und über die Charaktere und man muss es sich nicht so viel zusammenreimen, was mich halt auch nicht gestört hat. Dann die geilste Kritik, fand ich, war, dass das Einhorn nicht einzigartig genug ist, sondern so irgendwie austauschbar, und dass die Leute sie ja nur deshalb mögen, weil sie ein Einhorn ist und nicht, weil sie irgendwie so eine tolle Persönlichkeit hat. Und, ne, spitz, finde ich, musste ich dann sagen, so, woher willst du wissen, dass das Einhorn nicht einzigartig ist? Die ist das einzige Einhorn, mit dem man in dem Buch irgendwie zu tun hat. Über die anderen Einhörner weiß man gar nichts. Also, und sie ist ja, ich meine, die Geschichte fängt damit an, dass sie ihren Wald verlässt, den sie vorher nie verlassen hat, um die anderen Einhörner zu suchen und die anderen Einhörner zu retten und die Welt zu sehen. Und das ist was, das sie vorher noch nie getan hat. Das heißt, sie hat einen Mut, sie will Dinge verändern, sie wagt sich raus, sie tut Dinge. Das ist für mich, ist das ein abenteuerlustiges Einhorn? Und ein Einhorn, das die Welt in Frage stellt und versucht, Dinge rauszufinden. Und das ist schon eine Charaktereigenschaft, eine Persönlichkeitseigenschaft. Und die Leute, gut, vielleicht mögen die Leute sie vor allem, weil sie ein Einhorn ist, aber sie ist halt auch in ihrer menschlichen Gestalt, ist sie so ein super zartes Persönchen, das halt einfach irgendwie putzig und zart und zerbrechlich ist und so den Beschützerinstinkt anspricht. Also ich hatte dieses, ne, wrap self around unicorn hisses threateningly Gefühl, dass ich sie halt einfach so, und ja, sie ist einfach nett. Man muss doch nicht irgendwie super special sein. Man kann doch auch mal einfach nett sein und niedlich. Und ich finde das Einhorn als Charakter super reizvoll, weil es halt dieses mit Identität spielt, weil sie so halt nicht so ein bisschen so ihre Identität als Einhorn verliert und sie dann später aber wieder zurückbekommt. Und sie ist sehr stiller Charakter, sehr geheimnisvoller Charakter, über den man eben nicht viel gesagt kriegt, und der so, das, Ich fand das sehr, ich mag das ein. Ich fand das sehr reizvoll. Aber ich kann verstehen, warum andere Leute das doof fanden. Und von daher, ja, okay. Aber du kannst nicht sagen, dass das Einhorn nicht einzigartig ist und dass sie austauschbar ist, weil sie ist das einzige Einhorn, das in der Geschichte jemals was sagt. Und du kannst das gar nicht wissen. Von daher, unwahr.
Debunked.
Debunked. Zu 100%.
Ja. Ich habe als zweites Buch ja Neverwhere genommen. Es sei denn, du wolltest noch irgendwas anfügen.
Nee, ich habe genug rumgestottert und gegatzt. Ich ist fertig.
Ich habe als zweites Buch Neverwhere genommen, was ja das erste Gaiman-Buch ist, das ich gelesen habe und auch immer noch mein Lieblingsbuch. Ich habe ja nicht alle Bücher, die ich von ihm besitze, tatsächlich zu Ende gelesen. Also er hat durchaus schon mal geschafft, mich zu langweilen, dass ich nicht mehr weiterlesen wollte. American Gods habe ich zum Beispiel nicht zu Ende gelesen, weil ich fand das doch ziemlich langatmig. Ich müsste mir wahrscheinlich mal die Serie angucken. Aber Neverwhere fand ich halt großartig. Ich fand das Worldbuilding großartig. Ich fand auch den Hauptcharakter insofern nett, als dass er halt nicht perfekt war. Er ist mir halt an vielen Stellen auf die Nerven gegangen. An vielen Stellen habe ich mir gedacht, oh, seriously, wie kann man so dämlich sein? Aber es war halt nicht so, dass ich mir dachte, seriously, wie kann man so dämlich sein? Dem Autor ist nichts Besseres eingefallen, sondern es war für mich halt immer in seinem Charakter begründet. Also die Dinge, die er haben, für mich, also aus seiner Sicht sah es wahrscheinlich so aus, als würde es Sinn machen. Es war für mich ersichtlich, dass das nicht das Logische ist, was man jetzt tun würde, aber dass es das ist, was dieser Charakter tun würde. So. Und ich habe dieses Buch vor allen Dingen auch deswegen ausgewählt, weil hier für mich noch eine ganz andere Kategorie von negativen Reviews zum Tragen kommt, nämlich der Hype-Faktor. Weil ich habe halt unfassbar viele Ein-Sterne-Reviews sind halt so, ich wollte das mal anfangen, obwohl ich eigentlich Fantasy und Magical Realism total scheiße finde, aber irgendwie erzählen alle, Neil Gaiman ist so toll und deswegen wollte ich das lesen, aber ich fand's scheiße. Wo ich mir denke, wenn du
Schon
doch
vorher
weißt,
wusstest.
dass nichts, was in dieser Geschichte vorkommt, das ist, was du normalerweise gerne liest. Was hast du jetzt erwartet? Ich meine, ja, nur dass ein Autor erfolgreich ist, heißt nicht, dass er Dinge schreibt, die universell jedem gefallen. Ich meine, und auch wenn er ein netter Mensch ist, heißt das nicht, dass er Dinge schreibt, die universell jedem gefallen. Das, ne, das ist also mein ewiges Ceterum censeo. Es tut mir sehr leid, dass Karthago schon wieder zerstört werden muss, aber ich finde zum Beispiel Stephen King schreibt furchtbar. Und ich kann seine Bücher nicht lesen, sie gefallen mir einfach nicht. Er ist trotzdem ein unfassbar netter Mensch, der viele kluge Dinge sagt, sowohl über das Leben als auch über Schreiben und ne, so. Ich käme niemals auf die Idee, eine Ein-Sterne-Review für ein Stephen King-Buch zu hinterlassen, weil es Horror ist und ich keine Horrorbücher mag. Ich meine, ich kann das verstehen. Das wären, glaube ich, das. Aber ich glaube, das ist halt, wie gesagt, das kommt halt sehr oft, wenn halt wirklich dieser Hype-Faktor zum Tragen kommt. Es gab halt auch unfassbar viele Ein-Sterne-Reviews, weil Neverwhere ist halt auch der erste Roman von Neil Gaiman und ist mit Sicherheit nicht, also handwerklich gesehen, mit Sicherheit nicht sein bester. Was auch erstaunlich wäre, weil da müsste er sein Talent rückwärts entwickeln. Das funktioniert normalerweise nicht. Also da sind mit Sicherheit noch viele, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Anfängerfehler drin, die er nachher nicht mehr gemacht hat. Aber dann halt irgendwie zu sagen, ja, ich fühle mich ja so, als müsste ich das mögen, weil alle finden das halt so toll und aber ich finde das irgendwie total doof. Das ist so der Hype-Faktor, glaube ich, weil ich meine, vielleicht bin ich da einfach so ein kleiner Anarcho-Emo-Pariah-Anarchist und habe mich noch nie schlecht gefühlt, deswegen, dass ich Herr der Ringe nicht mag. Aber ich würde auch nicht hingehen und dem eine Ein-Sterne-Bewertung geben und sagen, ich finde das aber doof, weil ich finde High Fantasy mit Zwergenwitzen halt irgendwie dämlich und bla.
Vor allem hat er sich die ganzen Namen nicht ausgedacht. Die sind alle nur aus der Edda kopiert. Das ist so ein Betrug. Der ist überhaupt nicht so kreativ.
Und aus den Merowinger Stammbäumen.
Und Gandalf ist in Wirklichkeit ein Zwerg.
Na, also das war so der erste Punkt. Den fand ich halt erstaunlich. Der zweite Punkt, ne, den Gaiman, also zumindest Neverwhere, glaube ich, mit Herr der Ringe auch so ein bisschen gemeinsam hat. Viele Leute haben sich über das Manic Pixie Dream Girl als weiblicher Hauptcharakter irgendwie beschwert, wo ich mir denke, ja, das stimmt. Aber ich möchte zur Verteidigung anbringen, dass dieses Trope so überbenutzt es heutzutage ist, zu der Zeit, als Gaiman das geschrieben hat, noch quasi neu und frisch und originell war, weil das ist ein Buch aus den 80ern. Mhm. Also sagen wir mal, es ist in den 80ern rausgekommen, wann er es geschrieben hat, ist ja nochmal eine ganz andere Kiste, ne? Weil so. Und das, also klar, Leute, die das heutzutage lesen, müssen das nicht im Hinterkopf haben. Die werden dann hingehen und werden sehen, so, boah, das ist so ein Trope, das benutzt irgendwie jeder und das ist voll ätzend und deswegen ist das total lame und total ausgelutscht und bla. Mhm. Aber es ist halt schwierig, ne? Weil ich kann jetzt auch hingehen und sagen, so, boah, Herr der Ringe, Elfen und Zwerge, ist ja so voll lahm. Das macht ja heute irgendwie jedes Fantasy-Buch, ist ja blöd. Versteht man hoffentlich, worauf ich hinaus will. Ja, also diese beiden Dinge, da musste ich wirklich sagen, nee, da möchte ich, da, also nicht, dass ich die nie nachvollziehen kann, aber ich möchte kurz anmerken, dass du hättest dieses Buch einfach nicht lesen sollen, dich deiner Peer Pressure einfach mal widersetzen müssen, weil wenn du schon weißt, dass du irgendwas nicht magst, warum erwartest du jetzt ein Wunder? Und zweitens, ja, Menschen, die halt als erstes ein Trope benutzen, was dann irgendwann 30 Jahre später total ausgelutscht ist, haben halt einfach so ein bisschen die Scheiße am Schuh. Die werden die nie wieder los. Mhm. Ansonsten waren auch da sehr viele Dinge, aber da kommen wir gleich bei Queen of the Tearling noch dazu. Ja, sehr viele Dinge, wo ich gesagt habe, ja, Das stimmt, aber das, also manchmal habe ich mir auch gedacht, was für ein Buch hast du gelesen? Weil manche Leute meinen so, ey, das Worldbuilding ist total lame und das packt mich überhaupt nicht, dieses alternative London. Ich meine, was, wie soll das denn physikalisch funktionieren? Und ich dachte so,
Fantasy, Magic?
Magical Realism? Ich meine, es gibt einen fucking Engel, der unter London eingekerkert ist. Wie hast du dir physikalisch überlegt, dass das funktioniert? Aha. Vielleicht sind die Leute gar nicht bis zum Angel Islington gekommen, aber
wer weiß.
Ja, fand ich merkwürdig. Viele Leute haben sich darüber beschwert, dass halt viele Dinge sehr viel weniger originell sind, als sie sich das gewünscht haben. Wo ich denke, nichts an diesem Buch erfindet jetzt das Rad neu. Das ist aber auch für mich jetzt kein Kriterium, weil die Dinge, die es halt irgendwie aus anderen Dingen übernimmt, also ne, so zum Beispiel so die Stadt unter der Stadt und sowas, das ist ja auch alles noch so ein bisschen, das geht ja bis in die Antike zurück mit Daedalus und seinem Labyrinth und keine Ahnung was, werden aber auf eine auf mich wirksame, neue, frische Art und Weise präsentiert, auch wenn nichts davon an sich irgendwie. Es gibt keine originellen Geschichten. Ich glaube, wir müssen da doch nochmal drauf rumreiten. ja, sehr, sehr viel Kritik für den Hauptcharakter, wo ich denke, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich fand den auch das Schlimmste an dem Buch, wenn ich mir was aussuchen dürfte. Das ist natürlich immer schlecht, wenn dein Hauptcharakter das ist, was den Leuten am meisten auf die Nerven geht. Kann ich nachvollziehen, dass das schwierig ist. Ich fand den auch am nervigsten. Nicht, weil er jetzt irgendwie so unfassbar unsympathisch ist, aber auch da haben sehr viele Leute das anscheinend sehr anders gelesen, was ihnen natürlich zusteht. Ich fand, der Rest von dem Buch hat es einfach rausgerissen, weil der Rest der Charaktere hat halt so einen absurden Touch, der mir halt auch sehr gut gefallen hat. Und ja, ich fand halt also, ich fand, was halt irgendwie bei den Leuten überhaupt nicht angekommen zu sein scheint, also zumindestens nicht bei denen, die halt meinten, das Worldbuilding ist so furchtbar, ja, nicht existent. Was mir halt sehr gefallen hat, ist halt, also einer hat das wirklich so geschrieben, so ja, das ist ja ein nicht existentes Worldbuilding. Der hat sich ja einfach nur irgendwie eine Metro, also eine Tube-Karte von London angeguckt und sich überlegt, was könnte die Bedeutung von irgendwelchen Haltestellennamen sein. Wo ich mir dann, ja.
Genau das hat er gemacht.
Genau das hat er gemacht und ich fand das super. Dass es ein Earl's Court in der Station Earl's Court gibt. Also, dass du da halt hingehen kannst und dann bist du am Hof des Herzogs und da ist so eine komische Metro, die geht halt auf und dann bist du in so einem Thronsaal und musst jetzt irgendwie deine Reverence machen. Ich fand das großartig, dass also so diese Realismen zu hinterfragen und halt irgendwie mit so Magie anzureichern, war so mein Erweckungserlebnis für meine ganze Brand, glaube ich. Also, wenn ich eine Brand habe, Ich bin darauf geeinigt, dass wir das im Podcast nur noch Brand. Dann ist es halt dieses Hinterfragen von Realität und Anreichern mit Magie. Ich fand, es war so ein Erweckungserlebnis für mich und andere Leute finden das halt super lazy Worldbuilding. Das ist halt so, okay, gut.
Ja, ich meine, es gibt da dieses Buch von, ist es von Douglas Adams, The Meaning of Live, wo er hingeht und bei britischen Ortsnamen sich überlegt, was könnten das denn, was könnten diese Worte denn bedeuten? Und das, ja. Also, Douglas Adams hat das auch gemacht, so in der Art, so ein bisschen. Und Douglas Adams ist toll und deshalb ist das
Ja,
toll.
aber
Ja,
ja.
genau, das wollte ich auch sagen.
Erweckungserlebnis
Ja.
für die einen, Lazy World Building für die anderen. Das war jetzt quasi so meine Zusammenfassung der
Aha.
8-Sterne-Reviews von Neverwhere. Du darfst jetzt gerne weitermachen, bevor ich traurig werde.
Oh. Okay, machen wir weiter mit Das Hotel am See. Das Hotel am See ist ja bekanntermaßen das eine Lieblingsbuch, das ich habe, das ich nie bis zu Ende lese, weil ich das Ende super, mich das Ende nicht mehr interessiert. Und vor dieser Perspektive sind halt diese Reviews auch sehr interessant, diese Ein-Sterne-Reviews, weil viele sagten, ja, das ist langweilig, das ist so monoton, das ist so repetitiv. Und ich höre halt da auf zu lesen, wo es nicht mehr repetitiv ist und die Story sich irgendwie mal anfängt zu bewegen und so. Und es ist, ja, es ist, ne, weil sie sagen, okay, Emma als Charakter, die entwickelt sich ja überhaupt nicht, es gibt überhaupt gar keinen Plot und das Geheimnis wird auch nicht gelüftet. Also der Mord, der von dem Emma so fasziniert ist, wird nicht aufgeklärt. Das ist zutreffend. Ich meine, es gibt dann noch drei weitere Bücher, die darauf folgen, die ich aber auch irgendwie alle langweilig fand, wo es halt irgendwie darum geht, dass Emma jetzt den Mord, der in der Gegenwart passiert ist, aufklären will. Und dieses Buch, da geht's halt darum, dass eine 12-Jährige sich die Welt anguckt und es ist auch so, es ist halt eine Situation und keine Story. Und Emmas Sein find ich nett genug. Ich meine, ich habe da als wir über unsere Lieblingsbücher, habe ich auch Kritik an diesem Buch geäußert. Das ist keineswegs perfekt. Aber das, wo ich mir halt so dachte, so, ja, so ist das Buch. Da hast du recht. Schade, dass dich das stört. Ich fand es eigentlich ganz nett. Und es gab die, oh, einer meinte, ja, ich mag nicht den Magical Realism dieser Geschichte. Ich so dachte so, Magical Realism, wo ist
Wo
da
hast du den
Magical
gefunden?
Realism? Ich meine, es hat, die Atmosphäre von diesem Buch hat sowas von Magical Realism, weil sie halt so ein bisschen rumläuft und die Leute, die sie begegnet, das war auch eine Kritik, sind so ein bisschen wie Charaktere aus einem Disney-Film. Also das ist alles so ein bisschen whimsical, das sind so alles so Unikate und haben irgendwie so ihr Ding, das sie machen und so irgendein Animal Sidekick würde mich da jetzt auch nicht überraschen in der Geschichte. Und es ist halt ziemlich Stream of Consciousness und man weiß nicht unbedingt immer, wo und wann man gerade ist, weil sie auch so in ihren Gedanken so in der Zeit rumspringt und alles. Von daher, ich kann verstehen, dass man der Meinung ist, dass da irgendwo Magical Realism drin sein müsste, weil sich das so ein bisschen traumartig liest, aber es ist kein, das ist alles real. Und ja, es sind nur die Hirnfürze einer 12-Jährigen. Das hast du gut beobachtet, ein Stern-Reviewer. Das, genau das ist das Buch. Und das, ja. Ich weiß nicht. Das war so die Ladung an Reviews, wo ich am meisten genickt habe. Beziehungsweise dann halt meinte ich, also dass ja, da wo es aufhört, langweilig, monoton und repetitiv zu sein, hört es auf, mich zu interessieren. Fand ich halt sehr lustig. Aber ja, das ist halt, ne, ist halt auch so, entweder ein Buch ist was für dich oder es ist nichts für dich und muss man dann halt überlegen, ob das in, ob man deshalb, aber ich meine, man kann Bücher ja nur subjektiv bewerten. Also sonst kann man ja überhaupt nichts über Bücher sagen. Weil man nur subjektiv daraus drüber sagen kann. Sonst steht in Reviews immer, ja, hat so und so viele Seiten, das ist der Klappentext. So heißen die Hauptcharaktere. Ich habe es gelesen, Punkt. Tschüss. Ja, naja, das war das Hotel am See. Du bist dran.
Ja, ich dachte, ich mache zum Abschluss nochmal, also zumindest von den Büchern. Ich hatte zuerst über Hunger Games nachgedacht, das habe ich aber jetzt in die optionalen, gehypten Bücher verschoben, weil ich halt dachte, das würde zu weit führen. Ich habe mal Queen of the Tearling genommen. Das war ja so ein Buch, mit dem hatte ich ja auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten gerade am Anfang und fand es aber dann nachher von der Prämisse richtig geil. Und dachte mir, okay, ich finde, dieses Buch hat ein paar objektive Probleme. So, also unabhängig von subjektiven Geschmacksurteilen, finde ich, hatte dieses Buch ein paar objektive Probleme, nämlich das Pacing und die furchtbaren Body-Issues, die die Hauptheldin hat. Und dachte mir jetzt mal, ich gucke mir mal an, wie Leute darauf reagieren. Und es war, also es gibt halt wirklich Leute, ich kann das leider nicht in Gänze vorlesen. Es gibt halt mehrere Ein-Sterne-Rezensionen zu diesem Buch, die wirklich, glaube ich, die 2000 Worte sprengen. Oh. Weil halt Leute sehr erbost war darüber, dass sich halt das hässliche Mädchen darüber auslässt, dass es hässlich ist. Ich habe das auch bemerkt. Ich fand das auch nervig. Ich tue mich halt immer ein bisschen schwer damit, weil es halt wirklich eine stark charakterbezogene Darstellung ist. Sie persönlich hat Probleme mit ihrem Selbstbild. So, da kam dann halt auch wirklich so zum Tragen, dass ich halt nicht immer so sofort auf der Seite bin, zu sagen, der Autor sagt XY, wenn der Charakter das sagt. Ne? Wenn Wallenstein sagt, fick dich, dann hat das noch nicht Schiller gesagt. Und auch da war ich so ein bisschen vorsichtiger. Ja, natürlich ist es so, sie lässt dieses Mädchen teilweise sehr problematische Dinge denken, wie zum Beispiel, ne, es gibt nichts Schlimmeres, als hässlich zu sein, außer hässlich zu sein und sich für schön zu halten. Was ich auch als etwas schwierige Aussage empfinde. Aber es ist halt das, was dieses Teenager-Mädchen denkt. Von daher, ich fand's nervig bis schrägstrich überbetont, weil für mich hätte man sehr viel weniger darauf rumreiten können, was für furchtbare Komplexe sie hat. Weil es halt auch sehr einseitig war. Es war halt so, meine Mutter war schön, aber doof. Ich bin ja hässlich, also bin ich wenigstens klug. Das war so, Es war so ein bisschen holzhammerig. Ich hatte so das Gefühl, also gut, das unterstelle ich jetzt auch wieder, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Autorin hatte nur noch eine sehr rudimentäre Erinnerung daran, wie es war, ein dicker Teenager zu sein. Und konnte sich halt nur noch so an die großen Gefühle und an die ganz furchtbar schrecklichen Gedanken erinnern, die man da so haben kann, wenn sie ein hässlicher Teenager war. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal behauptet, dass sie das aus irgendeinem, ne, weil schreib, was du kennst und so, aus irgendeiner Erinnerung oder aus irgendeinem Antrieb wird sie das so konstruiert haben, dass das so ist. Es war für mich ein bisschen mit dem Holzhammer, weil auch wenn man halt Probleme mit seinem Selbstwertgefühl hat, das kann ich jetzt als jemand, der ein dicker Teenager war, einfach mal sagen, ist es nicht so, als würde man sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche deswegen fertig machen. Also auch da wäre mir so ein bisschen weniger rumgereite, hätte es vielleicht weniger nervig gemacht und dann hätten vielleicht auch weniger Leute so unfassbar starke Gefühle in dieser Hinsicht. Aber ja, war theoretisch was, wo ich sagen musste, ja, okay. Ist nicht falsch, es hat mich nur nicht so sehr geärgert, dass ich wirklich mehr als einen Punkt dafür abgezogen hätte. Ein paar andere waren halt auch wieder auf diesem, ich dachte, das ist High Fantasy und jetzt stelle ich fest, das ist irgendwie Dystopian Future und das ist doch total scheiße. Und ich dachte mir, okay, du hast gerade alles zusammengefasst, was mich dazu gebracht hat, dieses Buch weiterzulesen, weil der Anfang ist halt sehr epische Fantasy, also wir verbringen sehr viel Zeit damit. Ich hatte so ein Herr der Ringe Déjà-vu. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, von A nach B zu gehen oder zu reisen und alle möglichen Dinge über diese Hintergrundwelt zu erfahren, weil es halt tatsächlich so ist, dass der Hauptcharakter null über diese Welt weiß, was natürlich toll ist, weil dann kann man dem Leser alles Mögliche erklären, weil sie es ja auch nicht besser weiß. Auf der anderen Seite war das für mich so, ist das tatsächlich irgendwie eine gute Idee, jemanden, der ein Königreich regieren soll, bis zum Alter von 18 in kompletter Ignoranz zu halten. Ich meine, ja, du kannst dem Leser damit ganz viele tolle Sachen erklären, aber ist das ist das vielleicht nicht so eine gute Idee?
Nee.
So, ja, also das war definitiv auch so der Stretch. Ich hatte, wie gesagt, es hat mich. Ich fand es schade, weil die Prämisse war für mich großartig. Auch so dieses Crossing und so eine Gesellschaft, die halt durch Magic und ja, ob es Magie ist oder Technologie, weiß man jetzt nicht. Aber man geht davon aus, es ist Magie, weil plötzlich gibt es ja in dieser mittelalterlichen oder auf mittelalterliche Standards zurückgefallenen Welt gibt es ja plötzlich Magie. Das ist halt in den Zukunft, also in den, ja. In den Realweltszenen, die, glaube ich, erst im Buch 2 irgendwann plötzlich auftauchen, wo man so irgendwelche Flashbacks hat zur heutigen oder einer Realität, die irgendwie in unserer heutigen Zukunft ist, so ein bisschen Dystopia. Und ich fühlte mich an Hunger Games erinnert irgendwie und dachte mir, wo kommt das plötzlich her? Also, ja, es hat definitiv Pacing-Probleme, was vielleicht auch daran liegt, und das ist so meine Theorie, dass Buch 1 und 2 eigentlich mal ein Buch waren. Weil mir kam das ein bisschen komisch vor, dass halt so ein ganzes Stilmittel, das in Buch 1 überhaupt keine Rolle spielt, plötzlich in Buch 2 ungefragt auftaucht. Und dann dachte ich mir so, ja, aber der Anfang von Buch 1 ist ja auch schon so furchtbar langatmig. Vielleicht hat man irgendwie Angst gehabt, dass das irgendwie YA-Fantasy ist und das darf nicht länger als 300 Seiten sein. Und deswegen hat man einfach mal so den Cut gesetzt. Weiß man ja immer nicht, ne? Kann ja einfach mal so Entscheidungen sein, auf die der arme Autor dann überhaupt keinen Einfluss nehmen kann oder nur sehr wenig. Ja, aber ne, auch da, also es gab sehr viel, das ist so ähnlich wie bei The Magicians, es gab halt sehr viel Hass darüber, weil Leute halt was ganz anderes erwartet haben, als das, was sie bekommen haben. Wo ich dann dachte, ja, ich fand das jetzt gut, auf der anderen Seite finde ich die Dinge, die du erwartet hast, meistens lahm. Von daher ist das wahrscheinlich normal. Ja, aber war tatsächlich von den Büchern ganz gut ausgewählt, weil ich halt wirklich da bei der Hälfte der Reviews halt auch sagen musste, ja, stimmt, ist so. Ne, hat mich einfach nicht so gestört. Ich fand, der Rest war halt gut genug, als dass es mich wieder rausgerissen hat. Aber muss man nicht so sehen. Kann man so sehen? Muss man nicht so sehen. Ich hatte tatsächlich am Ende keine Hassgefühle. Also das war tatsächlich auch das einzige Buch, wo ich wirklich so, puh, so ellenlange Rants gelesen habe, wo ich dachte, huiuiui, da. Ui, hat aber jemand irgendwie ganz dringend eine emotionale Beziehung ausdiskutieren müssen mit diesem Buch. Ja, aber das passiert halt schon mal. Ne? Manchmal lesen halt Leute einfach irgendwas und das liegt ihnen so quer, dass dann alles andere, was in dem Buch eventuell passieren könnte, egal ist. Wobei, das eine fand ich schon witzig. Da war eine Review, meinte so, ich dachte, das wäre Fantasy. Und dann erwähnt sie Tolkien und Harry Potter. Und plötzlich ist das in der Zukunft. Und soll sie jetzt auch noch irgendwie anfangen, Leuten zu Instagrammen oder was? Ja, weil das ist halt kein High Fantasy. Das ist nicht der Fehler der Autorin, dass du irgendwas anderes erwartet hast. Es war halt auch so sehr viele Großbuchstaben und sehr viele Ausrufezeichen. Das ist schon ganz lustig. Soll sie jetzt auch noch anfangen, Facebook zu nutzen? Also, wenn sie jetzt Facebook erwähnt, dann bin ich raus.
The constant weeping, the expressive nostrils.
Ja, also das war schon speziell. Das ist so, ja, man könnte auch einfach mal eingestehen, dass man einfach was anderes erwartet hat, aber sie klang tatsächlich persönlich beleidigt, weil es war schon.
Das Entitlement.
Ja.
Das Entitlement, dass ein Buch genau das hält, was man sich davon verspricht. Das ist ja ein Gefühl, das ich schon vor vielen Jahren abgelegt habe.
Ja. Ja, ich meine, auch da, ne, das kann man halt auch wieder irgendwie, das kann man halt auch wieder umdrehen. Ne? Man möchte halt auch als Autor nicht mit Lesern konfrontiert werden, die jetzt entitled dazu sind, dass sie halt irgendwie eine Erwartungshaltung haben und du hast das gefälligst zu erfüllen. Man denkt sich so, ja, wollte ich aber nicht. Und jetzt mein Baby, mach dein eigenes. Dann darfst du das alles genauso machen, wie du willst.
So ist das. Oder schreib Fanfiction. Schreib eine Fanfiction. Wenn es dir nicht gefällt, schreib doch einfach eine Fanfic.
Ja. Ja.
Ja.
Wollen wir noch kurz über die Bücher reden, die wir nicht mochten?
Okay. Ja, da hast du ja begeisterte Reviews gesammelt.
Ja. Ich meine, lustigerweise schreiben Menschen ja mehr, wenn sie irgendwas nicht mögen, ne?
Ja.
Also die 5-Sterne-Reviews zu The Knife of Never Letting Go waren tatsächlich, also zumindest die halt weit oben gelistet waren, waren tatsächlich alle so, das ist so toll und das ist so toll, ihr müsst das alle lesen und ich finde das total toll und die Sprache ist so toll und das Setting ist so toll und die Charaktere sind alle so toll und irgendwer schrieb, das fand ich besonders lustig, weil ich mit dem Hauptcharakter ja so überhaupt nicht klar kam. Meine so, ja, und mir haben immer alle Leute, ich mag keine Kinder und alle Leute haben mir immer gesagt, das wird sich bei deinen eigenen ändern, aber so lange musste ich gar nicht warten, weil diesen Jungen liebe ich wie meinen eigenen Sohn. Okay.
Okay. Da scheint jemand einen Nerv getroffen zu haben.
Ja, schon. Aber ich dachte mir so, das war wirklich so, wo ich mir dachte, haben wir dasselbe Buch gelesen?
Scheinbar. Ja.
Aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, auch irgendwie so, ne, eine, wie war das? Eine unfassbar gute Geschichte über Unschuld und Erwachsenwerden, Loyalität, Verzweiflung und Selbstopfer. Und ich mir dachte, wo hast du das alles gefunden?
Naja, sie hat wahrscheinlich weiter gelesen als du, also.
Ja, vielleicht, aber.
Du hast ja schon vorm Ende von Akt 1 die Segel gestrichen.
Ja, das ist wahr.
Und ich muss sagen, es geht, ja, Wobei es geht am Anfang vor allem darum, wie sehr Todd doch erwachsen werden muss. Bis dahin, wo er tatsächlich erwachsen wird, habe ich jetzt auch nicht gelesen. Aber aber ist doch schön, dass es Leute gibt, die dieses Buch nicht unglaublich frustrierend finden.
Nee, es gibt Leute, die, ne, also wie gesagt, auch da ist es anscheinend so, mich hat dieser Schreibstil ja schon völlig abgestoßen. Ich kam da ja überhaupt nicht mit klar und ich kam da auch überhaupt nicht rein. Und ne, dann gibt es aber halt Leute, die halt schreiben, dass sie das so gut fanden, dass es schon wieder, irgendwer hatte geschrieben, dass es so gut war, dass es schon evil ist, weil sie das halt nicht mehr weglegen konnte. Und es hat sie so eingesaugt und nie wieder losgelassen, wo ich mir dachte, ja, okay. Nee. Wohl.
Na, am Anfang hat mich das Buch schon auch sehr gepackt. Ich fand das sehr interessant, aber irgendwann habe ich dann so angefangen, die Muster zu erkennen und da dachte ich mir, oh nee, wenn das so weitergeht, dann muss das nicht sein. Das ist, ja. Also das hat schon Potenzial, das Buch. Es wurden dann halt echt schlechte Entscheidungen getroffen. Zumindest was mich angeht.
Ja.
Oh well.
Oh well.
Was haben wir denn?
Ja, dann hatte ich halt mal reingeguckt bei Otherland und da hatte ich jetzt nur den ersten Band, weil weiter bin ich ja auch irgendwie nie gekommen, aber das war halt, also da muss ich halt sagen, da gab es halt viele Leute, die gesagt haben, sie fanden halt die Diversity im Cast großartig.
Mhm.
Ich muss sagen, das stimmt.
Mhm.
Das muss man einfach mal so zugestehen. Das ist ein sehr guter Punkt an diesem Buch.
Ja.
Es ist ja auch nicht immer alles schlecht, ne?
Nee.
auch viele Leute, die meinen, die Sprache wäre sehr schön und es würde sich sehr fließend lesen und so. Ja, kann ich, also, ne, ist halt einfach so, kann ich nichts zu sagen, aber dann halt, ne, wirklich auch so dieses, ich habe das genommen und 700 Seiten später und irgendwie 3 Tage später habe ich festgestellt, ich habe irgendwie seit 36 Stunden nichts gegessen, weil ich konnte es nicht mehr weglegen, war halt nicht so, ja, war halt nicht so, also offensichtlich ist das halt auch so ein subjektives Empfinden, so vom Pacing her, dass viele Leute das halt so als so unfassbar immersive empfinden, dass sie das, ne, also außerweltliche Erfahrung, ich glaube, irgendwer schrieb halt so, ja, und er hätte das quasi vor seinem inneren Auge gesehen und es müsste dringend ein Film werden und so, und ich dachte mir, um Gottes Willen, wie lange soll der denn sein, wie so eine Hamlet-Aufführung oder was?
Naja, die machen einfach 4 Bücher aus 4 Filme aus jedem von den Büchern. Und dann sind wir irgendwie bis Ende des Jahrtausends damit beschäftigt, die alle zu gucken. Aber
könnte man auch eine Serie draus machen, wahrscheinlich so im Golden Age of Television, wo wir ja angeblich immer noch sind.
Ja, ich weiß nicht, es gibt halt einfach Leute, die mögen Worldbuilding und es gibt Leute, die mögen Plot. Und es gibt Leute, die mögen charaktergetriebenes Zeug. Und Otherland ist halt Worldbuilding. Knife of Never Letting Go könnte mehr Plot haben, aber ist Plot.
Und
ja, es ist halt einfach, dass in Otherland ist halt, sind halt einfach die Charaktere in so viel Worldbuilding vergraben.
Ja, also ich meine, irgendwer schrieb halt auch, dass, ne, so das Einzige, was noch besser wäre als Otherland, wäre halt Herr der Ringe, wo ich mir, okay, da haben wir wieder, da waren sie wieder meine 3 Probleme.
Das klingt aber, das bestätigt aber irgendwie so meine Hypothese. Das ist einfach, weil Tolkien ist ja auch recht viel Worldbuilding und minor Details und so.
Ja, und dann halt vor allen Dingen dann so, ja, es gibt nur eine Buchserie, die besser ist, und das ist Herr der Ringe, und es gibt halt nur eine Buchserie, für die halt Otherland der perfekte Ersatz ist, und das war für ihn halt Matrix, weil er meinte, Otherland ist halt alles das, was Matrix halt sein wollte, aber nicht war.
Und
ich dachte, hä?
Hm? Nee, also ich meine, wenn man mal so ein bisschen in den Hintergrund von der Matrix guckt, dann ist die Matrix genau das,
Ja,
was
das ist schon
die Schwarzerin
richtig. Ich
wollte,
hatte
dass sie ist.
also vielleicht bin ich nicht weit genug gekommen. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, Matrix also ich habe nur den Film gesehen, aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, so zumindest die philosophischen Probleme der Matrix sind noch ein bisschen was anderes. Aber gut, anyway, es geht ja nur darum, wie, ne, verschiedene Leute verschiedene Dinge bewerten. Und ja, das war so, aber also, wie gesagt, bei Knife of Never Letting Go hatte ich wirklich, wirklich, wirklich Probleme, die positiv herausgestellten Merkmale der 5-Sterne-Reviews nachzuvollziehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Hauptcharakter mein eigener Sohn ist. Oder ich würde auch meine eigenen Kinder nicht mögen, weiß ich nicht. Aber bei Otherland, ja, da waren tatsächlich so ein paar Punkte dabei, wo ich mir dachte, ja, doch, das, ja, das ist so richtig. Das ist gut gemacht, das stimmt. Es hilft mir jetzt nicht so viel weiter, dass ich mich durch diese 5000 Seiten durch quälen möchte, aber ne, Ehre, wo Ehre gebührt und so muss man einfach mal, ja, muss man einfach mal zugestehen. Jetzt
Ja,
haben wir wieder sehr viel geredet, oder?
das stimmt.
Was haben wir denn gelernt? Wenn wir vielleicht noch ein abschließendes Fazit formulieren.
Wir haben gelernt, dass Leute unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge interessant und spannend und toll finden und die von anderen Dingen fasziniert werden und da unterschiedliche Bücher unterschiedliche Dinge enthalten, finden halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Bücher gut. Das ist die revolutionäre Erkenntnis des Jahrtausends.
Das ist wahr. Was lernen wir jetzt als Autoren daraus? Weil wir haben ja immer noch so quasi einen Podcast für Leute, die schreiben, nicht nur für Leute, die lesen. Wobei ich finde es auch als Mensch, der liest, kann man sich halt darauf besinnen, dass halt der Autor vielleicht nicht unbedingt das berücksichtigen muss, was du gerne hättest, aber.
Ja, ich würde daraus die Lehre ziehen, die ich als Autorin auch schon aus der Darstellung von Hill House von Leanne gelernt habe, nämlich dass es ist einfach wie ein Buch gemeint ist und wie Leute es wahrnehmen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das heißt, es ergibt null Sinn zu versuchen, mit einem Buch irgendwem zu gefallen, weil bloß weil du es so oder so meinst und es irgendwie so oder so dir denkst, das ist total toll, das kommt bestimmt super an, muss es noch nicht so ankommen, wie du es dir gedacht hast. Und deshalb ist es so viel sinnvoller hinzugehen und sich zu überlegen, okay, was möchte ich denn persönlich die nächsten 3 Jahre überschreiben? Was würde mich glücklich machen, geschrieben zu haben? Und weil man kann nicht für andere Leute schreiben, weil andere Leute sind einfach so anders als man selber. Und da gibt's jedes Buch findet irgendwie, oder ja, vielleicht nicht jedes, aber ich habe schon, also ja,
Ich
macht euch
glaube,
nicht so einen Kopf
also
darüber.
es ist unwahrscheinlich, dass in der ganzen Menschheit niemand ist, der so denkt wie du. Es sind vielleicht nicht so viele Leute, wie du gerne hättest, aber das steht auf einem anderen Zettel und muss ein anderes Mal erzählt werden. Ne? Aber ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass man so atypisch funktioniert, dass es niemand anderen gibt, der damit was anfangen kann.
Ja, ich meine, Erstlinge ist so ein Ding und manch einem ist es einfach nicht gegeben, lebendig zu schreiben, aber muss ja auch nicht. Und dann
Wir
gibt
haben
es
ja gelernt,
irgendwie
es gibt auch Leute, die
Camus.
gerne Infodumps lesen.
Und es gibt Leute, die gerne Camus lesen. Ich meine, ich lese ganz gerne Camus, aber Camus ist so trocken und so, also wenn man irgendwie was Frisches, Lebendiges, Unterhaltsames will.
Legt man es neben eine Gesamtausgabe von Camus und dann geht es ein.
Genau. Und das ist, man muss Camus, muss man halt in einem gewissen Mindset lesen und dann funktioniert das. Und Moby Dick ist ja auch sowas, dass man nicht, oder dass zumindest ich nicht lesen kann, während ich bei völlig wachem Verstand bin und unterhalten werden möchte. Und von daher ja.
Ja.
Ja, schreibt halt. Schreibt halt, was in
Man kann
euch
sich
ist.
sowieso nicht darauf verlassen, was Leser nachher darüber denken. Also sollte man einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen das machen, was einem selber Spaß macht.
Genau, selbst
Dann hat man zumindest
Dracula.
ja schon mal was geschrieben, was einen Fan hat, wenn man sein
Genau.
eigener Fan ist, ne?
Selbst Dracula hat 1-Sterne-Reviews. Selbst Dracula.
Und Pride and Prejudice
Und
und was
Moby
denn?
Dick.
Ja gut, das verstehe ich jetzt wieder, aber egal.
Und die Hexe von Paris und
Oh
das
ja,
letzte
oh ja.
Einhorn und Nevermore und das Hotel am See und Queen of the Tierling und Interview with the Vampire und was gibt's noch
Und
für
Shining
Bücher?
und was auch
Und
immer die Bestseller dieser Welt
Shining
sind.
und The Phantom von Susan Kay hat auch 1-Stern-Reviews und das Phantom der Oper von Gaston Leroux auch und Phantom of Manhattan auch.
Das verstehe ich auch.
Alle
Ja,
Bücher haben
also.
einen Stern. Es gibt keine Bücher auf dieser Welt, die keine 1-Sterne-Review hast. Und es gibt, glaube ich, auch ganz, ganz wenig Bücher, nur die keine 5-Sterne-Review haben. Und
Also, alles ist
also,
gut.
genau.
Alles ist gut.
The
Ja.
constant weeping.
Expressive Nostrils. Das werde ich versuchen, in meinen aktiven Sprachgebrauch zu übernehmen.
Ah.
Ich muss irgendwo was finden, wo jemand was mit seinen Nasenflügeln aussagt. Das ist jetzt meine neue Challenge für 2020, glaube ich.
Yeah.
Yeah. Wo wir übrigens dabei sind, ich habe gerade gesehen, unsere nächste Folge ist schon die Jubiläumsfolge. Ja, das heißt, am 30. Dezember, weil das der Montag ist, haben wir uns gedacht, nehmen wir mal den 30., obwohl wir ja eigentlich erst am 31. Geburtstag haben und es nahm, ne.
Na, eigentlich haben wir
Egal.
erst am 1. Januar Geburtstag, oder?
Ah, echt?
Ich,
Dann waren wir
oder?
letztes Jahr ja auch schon einen Tag zu früh. Dann sind wir jetzt 2 Tage zu früh.
War das?
Anyway.
Ich weiß es nicht. Ist ja auch
Es ist ja auch
egal.
egal, es ist unser Baby. Wir können machen, was wir wollen. Haben wir doch gerade gelernt.
Genau.
Und ja, da haben wir auf jeden Fall auch wieder eine riesig lange Liste, sehe ich hier vor mir, mit Zeugs, mit dem wir euch zuschmeißen wollen. Und da sind auch Highlights von 2019 und Ausblicke und Challenges für 2020 total weit oben.
Und lustige
Und
Spiele.
lustige Spiele. Ja, wir haben ein Geschichtenentwicklungsspiel, ein
Ja.
bisschen was anderes als letztes Jahr. Wir haben Bücher,
Genau.
die es dringend geben müsste. Da werden wir euch
Ja.
ein paar ganz tolle Geschichten erzählen, die wir dringend, oder naja, sagen wir mal nicht, die wir dringend schreiben wollen, sondern die dringend von irgendwem geschrieben werden müssen.
Irgendwer muss die dringend schreiben.
Und ja, das wird wahrscheinlich wieder ein epischer Spaß. Ich freue mich schon drauf.
Jeden Fall.
Das machen wir dann nächstes Mal. Insofern würde ich sagen, bis dahin frohe Feiertage.
Ebenso.
Ciao, ciao.